Wenn man die lange Geschichte Israels betrachtet, von der Befreiung aus Ägypten bis zur Zerstörung Jerusalems, entsteht der Eindruck eines Tages, der hell mit Gottes Reden beginnt und in einer dunklen Abendstunde endet. Zwischen diesen beiden Polen liegen gewaltige Offenbarungen, große Siege, aber auch tiefer Abfall und eine schleichende Gewöhnung an die Sünde. Gerade im Buch Jeremia wird deutlich, wie ernst Gott sein eigenes Wort nimmt und wie schmerzlich es ist, wenn ein Volk, das so viel Licht empfangen hat, sich von der Quelle des Lebens abwendet und gebrochene Zisternen gräbt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was wir aus Israels Weg mit Gott lernen können und wie Gottes Herz inmitten von Gericht und Verwüstung sichtbar wird. Von der Befreiung unter dem Gesetz zum Abfall von der Offenbarung. Am Anfang der Geschichte Israels steht ein machtvoller Riss durch die Finsternis der Knechtschaft. Gott führt sein Volk mit starker Hand aus Ägypten heraus, durch das Meer und in die Wüste. Dort am Sinai öffnet sich der Himmel, und Israel tritt in eine Existenz ein, die von Gottes Reden durchdrungen ist. In 2. Mose, 3. Mose und 4. Mose ordnet der Herr nicht nur die großen Linien des Bundes, sondern die konkrete Gestalt des Lebens, Stiftshütte, priesterlicher Dienst, Opfer, Reinheitsgebote, Weckordnung. Das Leben des Volkes soll gleichsam von allen Seiten von Offenbarung umschlossen werden, was sie essen, wie sie feiern, wie sie mit Schuld umgehen, alles wird an Gottes Gegenwart gebunden. Darin liegt eine tiefe Würde, der Schöpfer bindet sich an ein Volk, das er zu seinem Eigentum macht, und gibt ihm ein Maß von Licht, das kein anderes Volk besitzt. Die Wiederholung der göttlichen Offenbarung, als das Volk Israel im Begriff stand, in das gutes Land einzuziehen, wiederholte Mose die göttliche Offenbarung, er wiederholte die Offenbarung von Gottes Gesetz. Diese Wiederholung finden wir im Buch Deuteronomium. In dieser Wiederholung gebot Mose ihnen insbesondere, dass sie, wenn sie in das gutes Land hineinkämen, die Götzen niederreißen, die Stätten der Götzenanbetung zerstören und die Götzenanbeter töten sollten. Doch dieses Licht wird nicht in einem geschichtslosen Raum empfangen. Schon in der Wüste beginnt ein leiser, aber beharrlicher Widerspruch gegen das Reden Gottes. 4. Mose erzählt von Murren, Aufständen, Unzufriedenheit mit der von Gott verordneten Speise und Leitung. Der Widerstand richtet sich nicht zuerst gegen äußere Gebote, sondern gegen die Weise, wie Gott sein Volk führt. Als Israel am Rand des guten Landes steht, lässt der Herr darum durch Mose die Offenbarung noch einmal neu aussprechen. 5. Mose ist nicht ein anderes Gesetz, sondern eine geduldige Wiederholung, ein werbendes Erinnern an den Willen Gottes, verbunden mit warnender Schärfe. Es heißt dort, sondern so sollt ihr an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Die klare Trennung von den Götzen ist Bedingung dafür, dass das Leben im guten Land, dem Bild für den allumfassenden Christus, wirklich ein Leben aus der Fülle Gottes bleibt. Die weitere Geschichte zeigt, wie halbherziger Gehorsam das Licht der Offenbarung trübt. Israel zieht in das Land ein, erlebt Siege, aber lässt Götzenaltäre stehen, schont Völker, die Gott zum Gericht bestimmt hat, und gewöhnt sich an ein Nebeneinander von Jahwedienst und heidnischer Religiosität. In der Richterzeit wird dieses Nebeneinander zu einem Kreislauf von Abfall, Bedrängnis, Hilfeschrei und erneuter Rettung. Selbst als Gott mit David einen Mann nach seinem Herzen erhebt, der die Feinde zurückdrängt und Jerusalem zur Stadt der Gegenwart Gottes macht, bleibt im Volk eine innere Neigung zum Kompromiss. Der Höhepunkt äußerer Herrlichkeit unter Salomo zeigt dieses Spannungsfeld in besonderer Schärfe. Einerseits wird der Tempel gebaut, geordnet nach dem Plan des Geistes, wie es heißt, das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt, alle Arbeiten des Plans. Andererseits führt gerade Salomos Liebe zu vielen ausländischen Frauen ihn in den Götzendienst und reißt das Volk mit. So bewegt sich Israels Weg von der Befreiung unter dem Gesetz her allmählich vom klaren Morgenlicht der Offenbarung in ein flackerndes Zwielicht. Es ist nicht ein plötzlicher Sturz, sondern eine Geschichte kleiner Zugeständnisse, verschobener Grenzen, verdrängter Warnungen. Der Herr gibt sein Volk darin nicht preis, aber er lässt es die Bitterkeit des eigenen Weges kosten. Darin liegt eine ernste, aber zugleich tröstliche Linie. Gottes Offenbarung ist kein starres System, das man einmal entgegennimmt und dann verwaltet, sondern ein lebendiger Ruf in die Treue. Wo Menschen diesem Ruf nur noch teilweise folgen, wird das Licht nicht sofort ausgelöscht, aber es verliert an Klarheit, bis Gott neue Propheten erweckt oder sein Reden unter Gericht stellt. Wer die Geschichte Israels so betrachtet, entdeckt nicht nur ihren Niedergang, sondern auch die Geduld Gottes, der immer wieder spricht, warnt, ruft und zugleich ernst damit ist, dass sein Volk nicht ungestraft im Halbdunkel des Kompromisses leben kann. Sondern so sollt ihr an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Das alles hat er mich aufgrund einer Schrift aus der Hand des Herrn gelehrt, alle Arbeiten des Plans. Die Bewegung Israels vom Sinai bis zum Niedergang der Königszeit ist mehr als ein altes Drama, sie spiegelt eine geistliche Dynamik wider, die auch heute wirksam ist. Ein Leben, das am Anfang stark von Gottes Reden geprägt ist, kann im Laufe der Zeit in Gewohnheit, in religiöse Routine und in unmerklichen Kompromiss gleiten. Halber Gehorsam trägt eine eigene Logik in sich, was man aus Bequemlichkeit stehen lässt, gewinnt mit der Zeit Gestalt und Einfluss. Die Altäre, die nicht niedergerissen wurden, standen wie offene Türen für fremde Götter inmitten des verheißenen Landes. Eben darum ist es so kostbar, dass Gott nicht schweigt, wenn das Licht schwächer wird, sondern sein Wort neu wiederholt, wie in 5. Mose, manchmal durch eine Schrift, manchmal durch eine Bruderrede, manchmal durch eine innere Unruhe, die nicht zur Ruhe kommt, solange man das Bekannte überhört. Diese Geschichte möchte Mut machen, Gottes werbende Wiederholung ernst zu nehmen und darin nicht nur Drohung, sondern Liebe zu erkennen. Wo der Herr neu erinnert, neu warnt, neu ruft, da zeigt sich seine Treue. In diesem Licht wird auch die Korrektur Gottes zu einem Zeichen des Bundes, er behandelt seine Menschen nicht gleichgültig, sondern als ein Volk, dessen Leben er in das gute Land seiner Fülle hineinführen will. Jeremia im Sonnenuntergang der göttlichen Offenbarung. Wenn die Offenbarung Gottes am Sinai einem klaren Sonnenaufgang gleicht, dann stehen die Tage Jeremias im Zeichen eines langen, schmerzlichen Sonnenuntergangs. Das Licht ist nicht verschwunden, aber es liegt schweres Dämmerlicht über dem Volk. Die Institutionen sind noch da, Tempel, Opferdienst, Priesterschaft, Königshof. Auch die Sprache des Glaubens ist nicht verstummt, man redet vom Herrn, bringt Opfer, beruft sich auf den Tempel. Und doch ist die innere Wirklichkeit weit abgewichen. Gott selbst fasst diesen Zustand in ein schlichtes, erschütterndes Wort, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Die Verschiebung besteht nicht nur darin, dass man andere Quellen sucht, sondern dass man den lebendigen Ursprung gegen selbstgemachte, leere Behälter austauscht. Obwohl Jeremia ihm versicherte, dass sie ihm nicht zuleide tun würden, glaubte Zedekia ihm nicht, sondern entließ ihn mit der Anweisung, niemandem zu sagen, was er dem König gesagt hatte. Statt auf Jeremia zu hören, leistete Zedekia weiterhin Widerstand gegen das babylonische Heer, das Jerusalem belagerte. Diese innere Entfremdung durchzieht alle Schichten des Volkes. Die, die das Gesetz lehren sollten, haben dessen Kraft verloren, die Priester verwalten den Kult, ohne sich vom Wort des Herrn bestimmen zu lassen. Propheten sprechen im Namen Gottes, aber ihre Botschaft ist Friede, Friede, wo kein Friede ist. Der König regiert nicht als Diener des Bundes, sondern baut an seiner eigenen Sicherung und an einem Pseudoglanz, der auf Ungerechtigkeit ruht. Gesellschaftlich brechen die Folgen auf Lüge, Betrug, Gewalt, Ehebruch, soziale Unterdrückung. Gott klagt, deine Wohnung ist mitten im Betrug. Vor Betrug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht der Herr. Das Problem ist nicht, dass man gar nichts mehr von Gott weiß, sondern dass man ihn nicht mehr erkennen will, man lebt im Geflecht des eigenen Unrechts und schiebt die Offenbarung zur Seite. Gerade in dieser Abendzeit der Geschichte zeigt Gott eine überraschende Seite seines Herzens. Er spricht nicht nur als Richter, sondern als verwundeter Ehemann, der sich an die Anfänge der Beziehung erinnert, ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir nachgingst in der Wüste. Das Gerichtswort ist durchzogen von Erinnerung und Sehnsucht. Gott erinnert an eine Zeit, in der Israel ihm in der Wüste nachging, ohne äußere Sicherheiten, allein getragen von seiner Gegenwart. Der Schmerz über den Abfall entspringt dieser ursprünglichen Nähe. Darum bleibt Gottes Reden in Jeremias Tagen zweifach, es enthüllt den Ernst des kommenden Gerichts und zugleich die Spur einer Liebe, die nicht einfach aufkündigt, sondern wirbt, klagt, ruft. In dieser Spannung steht die Berufung Jeremias. Weil in Jerusalem kein verlässlicher Mund Gottes mehr zu finden ist, sucht der Herr sich einen jungen Mann aus Anatot. Jeremia erlebt seine Berufung als Überforderung. Er fühlt sich zu jung, nicht redegewandt genug, zu schwach für die Aufgabe, gegen Könige, Priester und Volk zu sprechen. Aber Gott legt das Gewicht nicht auf Jeremias Fähigkeit, sondern auf seine eigene Gegenwart. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. So wird Jeremia mitten im Sonnenuntergang der Offenbarung zu einer festen Stadt und eisernen Säule, nicht weil er unerschütterlich wäre, sondern weil Gottes Wort ihn trägt. Sein Dienst ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst im Verblassen des Lichts ein klares Zeugnis aufrichtet. Der Sonnenuntergang ist nicht das Ende Gottes, sondern der Hintergrund, vor dem seine Treue umso deutlicher hervortritt. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Deine Wohnung ist mitten im Betrug. Vor Betrug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht der Herr. Die geistliche Situation zur Zeit Jeremias ist in ihrer Dramatik einzigartig und doch berührt sie Fragen, die bis in unsere Gegenwart hineinreichen. Es gibt Phasen, in denen äußere Formen, religiöse Sprache und institutionelle Stabilität den Eindruck von Gesundheit erwecken, während innerlich ein langsamer Entzug von der Quelle stattfindet. Man lebt von Traditionen, Strukturen und selbstgebauten Zisternen, aber das lebendige Wasser der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott wird immer weniger gesucht. Das Bild vom Sonnenuntergang mahnt und tröstet zugleich, es mahnt, weil es zeigt, wie ein Volk mit großer Geschichte den Punkt erreichen kann, an dem Gott sein Gericht ankündigt. Es tröstet, weil gerade in dieser Stunde ein junger, zerbrechlicher Mensch wie Jeremia zum Zeugen der Treue Gottes wird. Wer sich in einer Zeit geistlicher Müdigkeit, institutioneller Routine oder gesellschaftlicher Verfinsterung wiederfindet, darf sich von dieser Geschichte nicht nur gewarnt, sondern auch eingeladen wissen, Gottes Ruf verstummt nicht, wenn das Licht schwächer wird, und er ist fähig, auch aus Anato, aus unscheinbaren Orten und unsicheren Herzen, Menschen zu berufen, durch die sein Wort noch einmal klar und heilend aufleuchtet. Gericht im Bund der Liebe, die untreue Frau und der treue Prophet. Das Gericht, das zur Zeit Jeremias über Juda hereinbricht, ist nicht die Laune eines unberechenbaren Herrschers, sondern die schmerzhafte Konsequenz eines gebrochenen Ehebundes. Gott spricht zu Israel nicht nur als König zu Untertanen, sondern als Ehemann zu einer untreuen Frau. Die Kapitel 2 bis 6 im Buch Jeremia zeichnen das Bild einer Frau, die zu vielen Liebhabern gelaufen ist, Götzen dient und dabei nicht nur Gott, sondern auch ihre Nächsten verletzt. Die geistliche Untreue schlägt um in soziale Zerrüttung. Darum fragt Gott, weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. Die Schärfe dieser Worte entspringt nicht kalter Distanz, sondern verletzter Liebe. Gott nimmt den Bund ernst, und gerade deshalb bleibt ihm, wenn Israel in seiner Untreue verharrt, schließlich nur der Weg des Gerichts. Da ein solcher Prophet in Jerusalem nicht zu finden war, ging Gott in die Stadt Anato im Gebiet des kleinen Stammes Benjamin und berief dort einen jungen Mann namens Jeremia. Er beauftragte ihn, in seinem Auftrag zu reden. Als Jeremia sich damit entschuldigte, dass er noch ein Jüngling sei und nicht wisse, wie er reden solle, sagte Jehova zu ihm, sage nicht, ich bin ein Jüngling, denn wohin ich dich auch sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Dieses Gericht konkretisiert sich in der babylonischen Belagerung Jerusalems, in Hunger, Angst, der Zerstörung des Tempels und der Wegführung der Könige und des Volkes. Der König Zedekia wird zur Symbolfigur dieser tragischen Stunde. Einerseits zeigt er eine gewisse religiöse Sensibilität, er lässt nach Jeremia fragen, will ein Wort des Herrn hören, sucht heimlich den Rat des Propheten. Andererseits fehlt ihm der Mut zum Gehorsam. Als Jeremia ihm klipp und klar sagt, dass Unterwerfung unter den König von Babel Rettung bedeutet, während Widerstand Zerstörung bringt, bleibt Zedekia in der Zerrissenheit zwischen Gottes Wort, dem Druck seiner Fürsten und der eigenen Menschenfurcht. Am Ende folgt er nicht dem gehörten Wort, sondern den stärkeren Stimmen seiner Umgebung. Was er fürchten wollte, Schmach, Verlust, Erniedrigung, trifft ihn in viel härterer Weise, er muss mit ansehen, wie seine Söhne getötet werden, bevor man ihm die Augen aussticht und ihn in Ketten nach Babel führt. Das ist nicht bloß eine individuelle Tragödie, sondern ein Spiegel dessen, wie verhärteter Ungehorsam den Menschen an den Ort bringt, den er gerade vermeiden wollte. Mitten in diesem Gericht bleibt Jeremia als eine stille Kontrastfigur. Er ist der Mann, der das Wort Gottes nicht nur verkündet, sondern trägt, durch Spott, Verfolgung, Gefängnis, innere Kämpfe hindurch. Während der König, der auf dem Thron sitzt, innerlich zerbricht, bleibt der Prophet, der äußerlich schwach und verwundbar erscheint, innerlich fest. Hier zeigt sich eine andere Seite des Handelns Gottes, er richtet, aber er verwirft nicht, was von ihm ist. Nebukadnezar, der heidnische König, erhält von Gott die Weisung, Jeremia zu schonen. So heißt es von Jeremia, er wird aus den Ketten herausgerufen und hört die Worte, siehe, ich mache dich heute frei von den Ketten, die an deinen Händen sind, wenn es gut ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so komm, und ich will mein Auge gütig auf dich richten. Während der König Jerusalems das Gericht in seiner vollen Härte erfährt, wird der verachtete Prophet behütet und in die Freiheit entlassen. Eine kurze, aber eindrückliche Bildrede fasst die Gründlichkeit dieses Gerichtes zusammen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie werden wie ein Weinstock nachgelesen, den Überrest Israels, lege deine Hand wieder an wie ein Weingärtner an die Reben. Wie der Winzer nach der Ernte noch einmal durch den Weinberg geht, um die letzten Trauben zu lesen, so geht Gott durch sein Volk, um nichts Ungeklärtes zurückzulassen. Hinter dieser Konsequenz steht jedoch nicht das Ende des Bundes, sondern seine Reinigung. Der treue Ehemann züchtigt die untreue Frau, nicht um sie loszuwerden, sondern um sie von ihren Liebhabern zu lösen und ihr Herz neu zu gewinnen. Darin liegt eine tiefe Spannung, Gottes Heiligkeit verträgt den Götzendienst nicht, aber seine Liebe lässt den Bund nicht fallen. Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. So spricht der Herr der Herrscharen, sie werden wie ein Weinstock nachgelesen, den Überrest Israels, lege deine Hand wieder an wie ein Weingärtner an die Reben. Die Begegnung von Zedekia und Jeremia stellt zwei Wege vor Augen, die sich nicht in ihren äußeren Umständen, sondern in ihrem Umgang mit Gottes Wort unterscheiden. Der eine hört, bleibt aber in den Sicherheiten seiner Rolle, in den Stimmen seiner Umgebung, in der Angst, Gesicht zu verlieren. Der andere klagt über sein eigenes Amt, ringt mit Gott, leidet an der Botschaft, die er tragen muss, und bleibt doch unter dem gesprochenen Wort. Das Gericht über Juda ist historisch einmalig, aber die innere Bewegung, die dahin führt, wiederholt sich, wo Gottes Reden als Option behandelt wird und nicht als Wahrheit, der das Leben unterstellt wird. Zugleich ermutigt die Bewahrung Jeremias, dass Treue zu Gottes Wort nicht im Verborgenen bleibt. Vielleicht gibt es keine sichtbaren Triumphe, vielleicht geht der Weg durch Missverständnis und Einsamkeit, doch der Herr weiß, wo seine Propheten in Ketten stehen, und er weiß Wege, sie zu bewahren, selbst durch heidnische Herrscher hindurch. Im Licht dieses Handelns Gottes verliert auch das reinigende Gericht etwas von seinem bloß Bedrohlichen. Es wird erkennbar als Werkzeug eines Ehemanns, der nicht loslässt, was er in Liebe an sich gebunden hat. Daraus kann eine stille Zuversicht wachsen, die sich nicht vor Gottes Ernst flüchtet, sondern ihm vertraut, dass er in allem, was er zulässt, auf die Wiederherstellung der Beziehung zielt. Herr, unser Gott, du treuer Ehemann deines Volkes, wir bekennen, wie leicht wir uns von deinem lebendigen Reden entfernen und uns an gebrochene Zisternen klammern, die keinen Durst stillen. Danke, dass du auch im Sonnenuntergang menschlicher Treue nicht aufhörst, in Liebe zu rufen, zu warnen und zu bewahren. Lehre uns an der Geschichte Israels und an Jeremia, dein Wort hör zu achten als Menschenmeinung und Umstände, und schenke uns ein Herz, das sich immer wieder zu dir als der Quelle lebendiger Wasser wenden kann. Wo dein Handeln wie Züchtigung erscheint, lass uns deinen liebenden Bund sehen und Hoffnung aus deiner Treue schöpfen. Stärke in uns den Mut, im Licht deiner Offenbarung zu leben, auch wenn das Umfeld dunkel wird, und bewahre uns darin, dass dein Wort in uns nicht untergeht. Dein Licht verlischt nicht, und deine Gnade ist jeden Morgen neu, darin wollen wir ruhen und fortgehen. Amen.